Beim nächsten Ausflug ins Gartetal mal Pause machen im Backhauscafé in Kleinlenken. Steinslied 2. Täglich geöffnet. www.dasbackhaus.de. Die Göttinger Biobäcker.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Mehr als die Hälfte aller Tiere auf unserer Erde sind Insekten. Sie sind mit Abstand die artenreichste Klasse unter allen Lebewesen und leisten einen enorm wichtigen Beitrag für unser Ökosystem. Sie bestäuben Blütenpflanzen und sind ein unverzichtbares Glied in der Nahrungskette. Seit wenigen Jahren beobachten Forscher jedoch einen drastischen Rückgang der Arten und der natürlich vorkommenden Individuen. Weltweit sterben Tag für Tag ca. 70 Arten aus. Die Biomasse der Insekten verringert sich jährlich um 2,5%. Forscher halten ein Aussterben vieler Insekten in 100 Jahren für nicht unwahrscheinlich. Über diese beunruhigende Entwicklung wollen wir Sie heute bei Eine Stunde, ein Thema informieren. Katja Spiegel hat darüber mit Fion Pape von der Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen, Thea Czarnke von der Agrarökologie der Universität Göttingen und mit Malte Lehmann vom Arbeitskreis Wildbienen des BUND gesprochen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Katja Spiegel. Ich bin auch verantwortlich für den Sendeinhalt. Erstmal herzlich willkommen Herr Pape, Herr Czarnke und Herr Lehmann. Die Tatsache des massiven Insektensterbens schleicht sich allmählich in unser aller Bewusstsein. Aber was genau steckt dahinter? Herr Czarnke, was verdanken wir den Insekten überhaupt und warum sind sie für uns so wichtig?
Insekten stellen die meisten Arten in Mitteleuropa, 33.000, zum Beispiel Säuger und Vögel sind nur über 400 Arten. Insofern sind Insekten in allen Ökosystemen präsent, also spielen auch für das funktionierende Ökosystem eine große Rolle. Dazu gehört zum Beispiel das Bestäuben. Viele Wildpflanzen sind einfach auf Bestäubung angewiesen, um zu reproduzieren. Viele Pflanzen werden in ihrer Ausbreitung oder ihrer Populationsstärke reguliert durch pflanzenfressende Insekten. Räuberische Insekten kontrollieren wieder die pflanzenfressenden Insekten in allen Ökosystemen. Zersetzung funktioniert nur auch mit Insekten, die das Laub aufschließen, damit die Mikroorganismen angreifen können. Dasselbe gilt für Aasbeseitigung, für Dunkbeseitigung. Alles braucht Insekten, zum Beispiel Käfer für die Dunkbeseitigung, aber auch Fliegen. Spielen also in allen Systemen eine sehr große Rolle, auch für die Wasserreinigung, zum Beispiel in Fließgewässern.
Herr Lehmann, wie würde eine Welt ohne Insekten denn überhaupt aussehen?
Die Bestäubungsleistung ist eben ein extrem wichtiger Faktor bei den Insekten. Wir hatten deutlich, deutlich weniger Erträge, was Obstbäume anging. Unter anderem, wie Herr Czarnke auch schon sagte, die Zersetzung von Organismen ist extrem wichtig. Ich glaube, eine komplett insektenfreie Welt gäbe es nie so wirklich, weil solange es Menschen gibt, die werden sich noch um Honigbienen kümmern. Gewisse Bestäubungsleistung sollte noch erhalten bleiben, aber es wäre schon stark eingeschränkt.
Herr Pape, haben Sie dem etwas noch hinzuzufügen?
Dazu könnte man sicherlich noch ergänzen, dass Insekten natürlich auch ein wichtiges Glied in jeder Nahrungskette, in jedem Nahrungsnetz sind. Also wenn man beispielsweise an Vögel denkt, es wird ja auch viel über den Rückgang der Vogelwelt geredet. Viele von diesen Arten sind eben auch darauf angewiesen, dass eben entsprechend Nahrung vorhanden ist. Und das sind als sehr wichtige Basis spielen natürlich die Insekten auch eine sehr große Rolle. Man darf also diese verschiedenen Organismengruppen nicht irgendwie losgelöst voneinander betrachten, sondern Ökosysteme bauen ja aufeinander auf, alles ist vernetzt. Deswegen kann man eigentlich sagen, ohne die Insekten funktioniert es nicht.
Wir hören also, dass Insekten sowohl das Leben von anderen Tieren beeinflussen, als auch den Lebensstil von uns Menschen. Gleich schauen wir uns noch einmal genauer an, was sich über die Insektenbestände bei uns in der Region Göttingen sagen lässt und vor allem, was die konkreten Ursachen für das Phänomen des Insektensterbens sind. Bis dahin hören wir aber ein wenig Musik. Sie hören eine Stunde ein Thema auf der 107,1. Wir haben eben hier in der Sendung gehört, von welcher Wichtigkeit die Insektenwelt für unser funktionierendes Ökosystem ist. Jetzt wollen wir uns mal um die Bestände in der Region kümmern, beziehungsweise wie diese sich benennen lassen und was letztendlich die Ursachen für das massenweise Sterben von Insekten sind. Herr Czarnke, können Sie beantworten, wie sich das explizit in Göttingen zeigt? Gibt es Zahlen, von denen da gesprochen wird?
Insekten sind generell, es gibt auch in Göttingen wie auch deutschlandweit kein richtiges gutes Insektenmonitoring, sodass man nicht sehr konkrete Zahlen hat. Man muss sich da also auch helfen damit, dass zum Beispiel die Landnutzung sich extrem verändert hat und darüber auch viele Arten zurückgegangen sind. Also wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel die Kalkmagerrasen um Göttingen in den letzten Jahrzehnten um 50% zurückgegangen sind und die Kalkmagerrasen ein Großteil der seltenen und bedrohten Arten auffassen, kann man sich vorstellen, dass darüber auch sehr viele Arten einfach auch verschwunden sind.
Sie sprachen ja gerade das Insektenmonitoring an. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen und wird das in Göttingen zumindest versucht, stellenweise zu praktizieren?
Also, um auf diese Krefeld-Studie einzugehen, die eigentlich die Datengrundlage für diese ganzen Aussagen ist, die wir momentan haben zum Thema Insektensterben, das lief so ab, da hat man diese Malaise-Fallen genommen. Das sind so weiße Stofftrichter, in die Insekten reinfliegen und dann in Alkohol quasi konserviert werden und dann rausgesammelt werden, um dann gezählt zu werden, also oder gewogen vielmehr und gezählt. So kann man eben dann das Gewicht bestimmen. Und da hat man dann diesen Rückgang über die Jahre oder Jahrzehnte sogar beobachten können. Von Ende der 80er Jahre bis heute war es ja ein Rückgang von etwa 3/4 der Biomasse. Das wird nur halt kaum gemacht hier in Deutschland. Und in Göttingen soll es jetzt von der BSG, meine ich, gestartet werden, war das?
Also das ist natürlich etwas sehr, sehr Aufwendiges. Wenn man tatsächlich ein gutes, fachlich betreutes, wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Monitoring machen will, dann ist das sehr aufwendig und das kann man eigentlich allein aus ehrenamtlicher Tätigkeit natürlich so nicht stemmen. Da braucht man eine Zusammenarbeit mit der Universität. Was wir als BSG in den letzten Jahren gemacht haben, ist, dass wir auf insgesamt 4 Kalkmagerrasenflächen im Landkreis Göttingen ein Wildbienenmonitoring durchgeführt haben, wo wir quasi die dort vorkommenden Arten aufgenommen haben, gemonitort haben, aber auch gleichzeitig habitatverbessernde Maßnahmen durchgeführt haben. Denn der Anspruch des Naturschutzes kann es natürlich nicht sein, irgendwie nur das Aussterben von Arten irgendwie zu betreuen oder zu beobachten, sondern muss ja eigentlich gezielt intervenieren. Und deswegen haben wir als BSG gerade diesen sehr starken Ansatz, dass lokal vor Ort eben Naturschutzmaßnahmen gerade auf Kalkmagerrasen auch durchführen.
Aber jetzt mal ganz konkret, Herr Czarnke, Herr Lehmann und Herr Papel, was sind die Ursachen für das Phänomen des Insektensterbens?
Ja, gibt es sicherlich viele Ursachen dafür. Man kann generell sagen, dass auf der Ebene der Landnutzung einfach durch die Intensivierung der Landschaften oder der Landwirtschaft auch, aber auch der Forstwirtschaft sehr viel passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Phänomene wie Lichtverschmutzung. Die Tatsache, dass also die Städte, die Dörfer immer besser mit Lampen ausgestattet werden und auf die Art und Weise nachweislich viele Insekten sehr gestört werden. Und es gibt sicher auch den allerorts diskutierten Klimawandel, wobei vor allen Dingen eine große Rolle spielt, dass jetzt mit dem anthropogenen Klimawandel und der Temperaturerhöhung nicht nur auch Dürren einhergehen, sondern vor allen Dingen Extremwetterlagen. Extremwetterlagen heißt, wir haben auch immer zu heiße Sommer oder zu kalte, möglicherweise auch zu trockene oder zu feuchte. Und Insekten sterben leicht aus. Also wir werden durch die Verschärfung der Klimasituation sicher können wir mehr Aussterbeprozesse erwarten. Und umso wichtiger wird eine Vernetzung in den Landschaften. Und da ist sicher auch die Landwirtschaft gefordert oder die europäische Agrarpolitik, um diese Vernetzung der Landschaften auch zu beflügeln.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass unsere Gewässer in einem katastrophalen Zustand sind ökologisch. Wir haben die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Wir sollen bis 2027 unsere Gewässer in ökologisch gutem Zustand haben. Und bis jetzt haben wir etwa 8% in gutem Zustand. Und das sieht man auch, das hat man noch nicht ganz genau feststellen können, aber es deutet vieles darauf hin, dass viele Insekten, die irgendwie ums Wasser leben und damit zu tun haben, sehr stark betroffen sind durchs Insektensterben.
Also ich denke, wird ja immer viel über die Rolle der Landwirtschaft diskutiert und das ist tatsächlich auch angemessen. Also bis ins Jahr 2019 sind ja 51% der deutschen Landoberfläche durch die Landwirtschaft genutzt, darunter ja 33% der deutschen Landoberfläche als Acker. Aber wenn man über das Insektensterben redet, dann muss man, denke ich, auf jeden Fall auch über die Rolle der Landwirtschaft reden.
Wie Naturschutzverbände in Göttingen, wie der BSG oder der BUND dem Aussterben von Insektenarten entgegenwirken wollen, hören wir gleich. Aber davor gibt es noch ein bisschen was auf die Ohren. Sie hören eine Stunde ein Thema im Stadtradio Göttingen 107,1. Während sich Herr Dr. Czantke in der Agrarökologie mit der Artenvielfalt und der Lebensgemeinschaft von Insekten befasst, engagieren sich die Naturschutzverbände tatkräftig für den Erhalt der Biomasse. Herr Pape, Sie sind Co-Koordinator für den Arbeitskreis Wildbienen bei der Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen. Um was für Projekte kümmern Sie sich dort?
Nur was man kennt und liebt, kann und will man schützen, das gilt natürlich auch für Wildbienen. Es braucht deswegen eben diese umweltpädagogische Seite. Es braucht aber eben auch den praktischen Naturschutz, also dass man tatsächlich gerade in ja, wertvolle Wildbienenlebensräume geht und versucht auch diese gezielt zu erhalten. Das ist ein Stück weit das Ziel des Arbeitskreis Wildbienen. Wir versuchen quasi viele Leute zusammen an einen Tisch zu bringen, um dann quasi gemeinsam etwas für die Umweltbildung zu tun, aber auch um eben praktische Projekte eben durchsetzen zu können. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wir haben vor kurzem eine Stellungnahme erarbeitet zu dem ganzen Thema Blühstreifen. Da gab es ja von Seiten des Göttinger Landvolks so eine Aktion, wozu Spenden aufgerufen wurde. Und damit haben wir uns kritisch auseinandergesetzt und Vorschläge gegeben, wie man solche Projekte vielleicht besser machen kann oder was Wildbienen tatsächlich hilft. Denn das, was wir eigentlich brauchen, das sind ja wirklich langfristige Projekte. Also es hilft Wildbienen nicht, wenn man ein Jahr lang irgendwo mal einen Blühstreifen in die Landschaft stellt, sondern man muss eben langfristige Projekte machen und letztendlich die Nutzung von Lebensräumen ändern. Die Wildbienen sind ja nicht zurückgekommen, weil es heute weniger Blühstreifen gibt, sondern weil die Landschaft früher generell blütenreicher war.
Vor allem beim BUND wird ja auch gerne mal angepackt. Herr Lehmann, was steckt denn bei euch hinter dem Arbeitskreis Wildbienen?
Wir sind eine Gruppe von eigentlich zufälligerweise nur Studenten in diesem Fall. Das könnten natürlich auch andere sein, aber der BUND in Göttingen ist einfach sehr studentenlastig. Genau, und unser Plan ist es, oder unser Ziel ist es, dieses Arbeitskreises versuchen, Leuten zu zeigen, wie man einfach Wildbienenschutz oder auch den Wildbienen helfen kann. Dadurch haben wir jetzt im Sommer ein Projekt fertiggestellt und helfen auch noch beim Projekt des Landesverbandes, das in Göttingen stattfindet. Genau. Und wir wollen eben zeigen, wie es einfach zu machen ist, wie man das zu Hause im eigenen Garten machen kann, wenn man Lust hat.
Projekte sind gerade schon bei Ihnen angeklungen. Die Kreisgruppe Göttingen des BUND errichtete ja auch im April 2017 eine Blühwiese für Wildbienen am Kiessee. Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden?
Blühwiesen sind gar nicht mal so einfach, wenn man das Ganze ein bisschen genauer betrachten muss. Man muss für, wenn man wirklich den bedrohten Wildbienenarten helfen will, wirklich auch bestimmte Blumen oder Wildkräuter, Wildpflanzen, blühende Wildpflanzen eben anlegen. Und das kann nicht einfach nur irgendwas sein. Weil viele Wildbienen sogenannte Oligolekten sind. Das heißt, sie ernähren sich nur von einer Artengruppe oder nur einer Familie von Pflanzen, wie auch immer. Das heißt, wir haben da am Kiessee zwei Flächen angelegt. Eine ist eine Staudenfläche. Da wachsen zum Beispiel Natternköpfe und eine Wiesenfläche. Da sind dann mehr so typische Wiesenblumen. Und alles eben spezifische Blumen, die auch genau hier vorkommen würden, wenn sie eben Platz hätten. Und an diesen beiden Blühflächen haben wir damals schon ein Insektenhotel aufgebaut mit Bambusröhrchen und eben Holzstämmen, die angesägt waren. Aber dieses Jahr haben wir dann eben noch einen Haufen Erde dahin geschmissen. Wir nennen das einen Haufen Dreck, weil 3/4 der Wildbienenarten tatsächlich im Boden nisten und nicht in diesen pflanzlichen Strukturen. Diese Insektenhotels sind sehr schön so zur Umweltpädagogik, um Menschen zu zeigen, dass es Bienen gibt, die nicht in Bienenstöcken leben, eben anders leben als unsere Honigbienen. Aber aus ökologischer Sicht sind die nur begrenzt sinnvoll. Und in so einem Haufen Erde nisten eben 3/4 der Wildbienen und auch deutlich mehr bedrohte Arten. In diesen Insektenhotels nisten meistens nur 2 Arten im Prinzip und die sind auch nicht bedroht. Und wir erwarten, dass jetzt, haben wir den Haufen Erde erst dahingesetzt, dass in den nächsten Jahren sich das noch besser entwickeln wird, noch mehr Artenvielfalt dort sein wird. Und das dient eben auch als Beispiel für Privatpersonen, die dann da hinkommen können, das sehen können. Da steht auch ein Schild, wo alles beschrieben ist und davon inspiriert sein können und das auch zu Hause machen können. Denn so einen Haufen Erde kann, glaube ich, so ziemlich jeder, der einen Garten hat, auch anlegen.
Ja, es scheint ja so, oder man hört das ja auch schon ganz gut raus, dass eben ein besonderes Augenmerk eben in ihren Projekten auf den Wildbienen liegt. Aber warum ist das denn überhaupt so? Also ich meine, spielen Wildbienen für das Ökosystem denn eine besonders wichtige Rolle?
Ich denke, es liegt auch einfach erstmal daran, dass Wildbienen in den letzten 10, 15 Jahren besonders populär geworden sind. Vor 20 Jahren hat kaum noch jemand über Wildbienen geredet. Das ist ähnlich wie auf einmal Fledermäuse besonders populär geworden sind und alle Welt sich mit auf Fledermäuse stürzt und ihre Bedeutung erkennt. Klar, Wildbienen sind wichtig, aber viele andere Insekten sind natürlich auch sehr wichtig. Von Fliegen spricht keiner, obwohl sie einen Großteil von Individuen und Arten ausmachen, einfach weil sie optisch nicht so viel hermachen und teilweise auch nicht so in ihrer Lebensweise so bekannt sind, wie das jetzt Bienen sind oder Wildbienen. Das ist ähnlich wie mit der Liebe zu den Blühstreifen, die sicherlich sehr schön sind, oder Blühfelder. Und auch unter landschaftsästhetischen Gesichtspunkten und umweltpädagogischen Gesichtspunkten eine große Rolle spielen. Aber man soll nicht der Illusion anheimfallen, dass damit die Insektenwelt zu retten ist. Also es gibt viele andere Maßnahmen, die mindestens genauso wichtig sind. Es ist zwar so, dass Blütenressourcen selten geworden sind in der offenen Landschaft, von daher ist es gut, dass sie wieder eingeführt werden. Aber es gibt viele Arten, die bevorzugen Hecken beispielsweise.
Wir nehmen also mit, dass wir die vielen anderen Insektenarten, abgesehen von der Biene, nicht außer Acht lassen dürfen, wenn es um das Insektensterben geht. Fliegen, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken und andere Tierchen wollen nicht unterschätzt werden, denn auch sie gehören zum großen Ganzen. Der ein oder andere Göttinger könnte sich trotz alledem fragen, ob unser Stadtgebiet nicht schon grün genug sei. Wie insektenfreundlich Göttingen tatsächlich aufgestellt ist, hören wir nach einer kurzen Pause. Sie hören die Sendung Eine Stunde, ein Thema auf der 107,1. Wir beschäftigen uns heute mit dem Phänomen des Insektensterbens. Eben haben wir schon von Maßnahmen von Naturschutzverbänden in Göttingen gehört, die für den Erhalt der Artenvielfalt in der Stadt sorgen sollen. Aber warum Lebensräume im Stadtgebiet überhaupt nötig sind, erläutert Malte Lehmann vom BUND.
Also wir vom BUND haben da, der Landesverband macht in Göttingen und anderen niedersächsischen Großstädten Projekt, das heißt Ökologische Nische Friedhof. Da haben die erkannt, dass auf Friedhöfen eine besondere Artenvielfalt herrscht und man versucht das noch zu erweitern durch verschiedene Projekte auf Friedhöfen. Der Punkt ist, dass in Städten teilweise mehr Artenvielfalt herrscht als auf dem Land, eben aus genannten Gründen. Da sind nur Felder, das sind quasi Wüsten für Wildbienen und alle möglichen anderen Insekten. Städte machen auch 14% der Fläche aus und das ist schon ein enormer Anteil. Klar, in der Landwirtschaft muss, oder in der Landschaft vor allem, muss das meiste passieren, weil das eben auch der größte Teil ist. Aber in den Städten ist auch Bedarf und gerade in Städten ist ja auch viel versiegelt, wo auch quasi komplett ökologisch nutzloses Gebiet dann ist.
Aber wie sieht es denn aus in der Stadt Göttingen? Ist die nicht schon insektenfreundlich genug? Ich meine, der Botanische Garten beispielsweise, der bietet ja auch einen Lebensraum für viele Arten.
Das ist tatsächlich korrekt. Also es gab ja, ich meine, im Jahr 2006 eine Studie, wo die Wildbienenbiodiversität in den beiden Botanischen Gärten Göttingens erhoben wurde, sowohl im alten Botanischen Garten als auch im experimentellen Botanischen Garten. Zusammen waren das knapp 120 Arten, darunter wirklich sehr, sehr viele gefährdete Spezies. Letztendlich kann man zu dieser ganzen Stadt-Land-Thematik sagen, also die Städte sind im Vergleich so artenreich, weil rundherum die Biodiversität eben extrem stark zurückgegangen ist und man darf deswegen irgendwie diesen städtischen Charakter irgendwie nicht überschätzen. Letztendlich ist es aber so, dass gerade in den Städten eben auch ein Großteil der Bevölkerung lebt und letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, den Bezug der Menschen zur Natur wieder zu stärken. Denn wie gesagt, also wenn man Arten nicht kennt und sich dann vielleicht auch nicht für sie interessiert, dann gibt es ja wahrscheinlich keinen politischen Druck. Deswegen ist gerade in den Städten eben dieser ganze Bereich Umweltbildung sehr, sehr wichtig.
Da haben Sie mir, Herr Pape, schon ein Stichwort gegeben zum Thema Politik. Was für Maßnahmen wünschen Sie sich denn für den Erhalt der Artenvielfalt von politischer Seite aus, sowohl regional als auch bundesweit gesprochen?
Man könnte natürlich auf regionaler Ebene vieles machen von dem, was eben schon angesprochen wurde. Das heißt, in den Städten, wenn man jetzt auf Göttingen und Umland denkt, auch Aufklärungsarbeit machen, wie BUND oder BSG ja auch machen, was sehr wichtig ist. Und auch gerade Kinderpädagogik spielt da natürlich eine große Rolle. Und darüber kann man auch schon noch viele Eckpunkte hinweisen, die grundsätzlich wichtig sind. Beispielsweise, was man für Pflanzen ansieht, ob das ist wichtig ist, wenn es um Bienen geht, beispielsweise Pflanzen anzusehen, die möglichst einheimische Arten darstellen, dass man, wie auch schon gesagt wurde, auch Boden offen lässt, damit die bodennistenden Wildbienen dort vorkommen können oder sogar Hügel anlegt. Und überhaupt, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass man Grün und Blühstreifen und Blühfelder auch braucht.
Ja, in dem niederländischen Utrecht beispielsweise wurden ja Dächer von Bushaltestellen bepflanzt. Sollte Göttingen diesem Vorbild folgen oder was für Maßnahmen soll die Regionalpolitik ganz konkret hier durchsetzen?
Definitiv, Dachbegrünung ist ein wichtiger Punkt. Verbesserung der grünen Anlagen wie Parks, wie Friedhöfe ist eine wichtige Maßnahme. All das spielt eine Rolle und sollte man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich denke aber auch dadurch, dass ja vieles auf überregionaler Ebene geklärt wird, ist es einfach auch wichtig, darüber eine Politisierung zu erreichen. Es geht nicht nur darum, keine Plastiktüte mehr sich im Supermarkt anzudrehen, sondern es geht vielleicht sogar noch mehr darum, ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass das ein wichtiges Thema ist und seine Stimme bei der nächsten Wahl oder bei der Beeinflussung eines Bundestagsabgeordneten oder EU-Abgeordneten genau das zur Forderung zu bringen, weil es zeigt sich immer, dass die Forderungen sich graswurzelartig durchsetzen. Wenn ein Großteil der Bevölkerung dahinter steht, dann passiert was. Das war beim Ausstieg aus der Atomenergie so. Beispielsweise, wenn auf einmal 80% der Bevölkerung der Meinung ist, da muss eine Änderung her, dann passiert das. Man sieht das jetzt hier bei dem Fridays for Future-Bewegung zum Klimawandel. Das soll man nicht unterschätzen. Insofern wäre es ein Fehler, nur auf die besseren Aktivitäten in seinem Vorgarten zu orientieren, sondern man muss auch diese überregionale oder sogar globale Sicht behalten.
Was macht die Politik Ihrer Meinung nach denn schon richtig?
Wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel Pflege der lokalen Magerrasen heranziehen, also da haben wir eigentlich seit Jahrzehnten wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen und auch mit der Stadt Göttingen. Also die Pflegearbeiten, die wir dort durchführen, die werden von den Kommunen auch gefördert in einem gewissen Sinne. Grundsätzlich muss man sagen, das sind aber alles quasi so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Da kann man letztendlich auch die Kommunen wahrscheinlich nicht so aller Schuld bezichtigen, weil sie eben quasi auch im unterste Glied in der Kette sind. Und eigentlich müsste es da von Landesseite auch noch mehr Unterstützung geben. Beispielsweise, wir können uns mit unseren Pflegearbeiten auch nur auch wirklich auf die wichtigsten Flächen konzentrieren, einfach weil es im Landkreis Göttingen relativ viel gibt und da eigentlich viel mehr Mittel rein investiert werden müssten. Aber man tut irgendwie das hier in der Lokalpolitik so ein Stück weit, was man kann. Aber man bräuchte eigentlich viel mehr Unterstützung und auch viel mehr Mittel.
Man kann auch sagen, dass da ist eben schon eine große Bereitschaft da. Es gibt auch in der Landwirtschaft, die jetzt so Initiativen gestartet hat, auch mit Blühwiesen und Finanzierung auch durch die Göttinger Bevölkerung. Man muss natürlich genau sehen, was dann konkret gemacht wird und wie nützlich das ist.
Ich würde auch noch mal kurz auf das Thema FFH zu sprechen kommen. Das sind ja quasi europäische Schutzgebiete, die dann noch in nationales deutsches Recht umgesetzt werden müssen. Und Niedersachsen ist das sowieso ein ganz großes Problem. Also es gibt auch schon durchaus Androhungen von Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU mit entsprechenden Millionenstrafen. Und auch im Landkreis Göttingen hatten wir in den letzten Jahren durchaus da schon Probleme, dass quasi diese Schutzgebietsverordnungen, die dann von der Lokalpolitik auch aufgesetzt wurden, zum Teil wirklich äußerst lasch waren. Und ich denke mal, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Also bisher war es eigentlich immer so, Naturschutz war so ein bisschen der Wurmfortsatz und eigentlich ging es immer um die Wirtschaft letztendlich und man hat eigentlich immer nur verloren. Und ich denke mal, in der gesellschaftlichen Debatte sind wir jetzt eigentlich so weit, dass man da vielleicht irgendwann in Richtung Gleichberechtigung gehen kann. Also dass man nicht sagen kann, das wirtschaftliche Interesse überwiegt einfach immer, sondern eben die Natur ist auch ein Wert an sich. Die Leute nutzen das irgendwie als Erholungsgebiete. Biodiversität wird als etwas Wertvolles anerkannt. Und ich denke mal, da muss man irgendwie auch bei diesen ganzen rechtlichen Fragen auch in Zukunft verstärkten Fokus drauf legen. Wenn man irgendwo ein Güterverkehrszentrum bauen will, dann ist es irgendwie wirtschaftlich interessant, aber dass man dadurch irgendwie Riesenmengen Flächen versiegelt oder Arten, die dort leben, schädigt, das ist dann so ein bisschen Kollateralschaden, den man irgendwie hinnehmen kann. Und davon müssen wir wegkommen.
Vorstellbar ist ja, dass die Kostenfrage all diesen Naturschutzmaßnahmen einen Strich durch die Rechnung macht bzw. ihre Durchsetzung verhindert. Können Sie, Herr Czarnke und auch Herr Pape, ungefähr sagen, um was für Kosten es sich handelt, wenn man beispielsweise einen Grünstreifen errichten möchte?
Die sind ja aufgehoben in der sogenannten zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik. Und das wird bundeslandspezifisch durch entsprechende Programme bedingt. Ich denke mal, es liegt sowas in der Größenordnung von 1.000 Euro pro Hektar Grünstreifen oder Ackerrandstreifen, der zusätzlich angelegt wird oder von Blühfeldern, die angelegt werden, was der Landwirt dann angeboten bekommt dafür, dass er diese Maßnahme macht.
Grundsätzlich kann man dazu, glaube ich, ergänzen, dass Naturschutz eigentlich unglaublich günstig ist, wenn man ihn mit verschiedenen anderen Sachen vergleicht. Also wenn man jetzt irgendwie Abwrackprämie bei den Autos mal als Beispiel heranzieht, was dort an Subventionen wirklich in Milliardensummen reingeflossen ist, wenn man das mit dem vergleicht, was heutzutage der Naturschutz bekommt, dann ja, beim Naturschutz handelt es sich eigentlich um um Peanuts und eigentlich kann man durch vergleichsweise wenig Mittel schon relativ viel erreichen. Das Problem ist eher, dass es immer dann so gesehen wird, dass wenn man Naturschutzmaßnahmen umsetzt, dass das dann quasi die Wirtschaft behindert und dadurch dann eben teuer wird. Nicht, dass die Naturschutzmaßnahme an sich dann irgendwie viel Geld oder besonders viel Geld kostet.
Auf diesen Denkanstoß folgt nun eine weitere Pause, in der es ein wenig Musik gibt. Gleich hören wir meine Studiogäste Herr Czarnke aus der Agrarökologie, Herr Pape vom BSG und Herr Lehmann vom BUND, die über die Schwierigkeiten von Landwirten und darüber reden, wie soziale und ökologische Probleme zueinander gehören. Sie hören das Stadtradio Göttingen. In der Sendung Eine Stunde, ein Thema beschäftigen wir uns heute mit dem gegenwärtigen Aussterben vieler Insektenarten. In den vergangenen 3 Jahrzehnten ist die Biomasse der Fluginsekten in den untersuchten Standorten in NRW, Rheinland-Pfalz und Brandenburg um über 75% gesunken. Als ein Grund dafür wird der Einsatz von Pestiziden genannt. Aus diesem Grund fordern viele Naturschützer eine drastische Reduktion dieser Chemikalien und ein Verbot auf der als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Landesfläche. Können Sie beschreiben, wo in dieser Forderung die Schwierigkeit steckt, Herr Czarnke?
Wenn man normal anbaut und keine Herbizide ausbringt, dann ist 0,nix alles überwuchert mit Unkräutern und man hat keine Ernte mehr. Also das heißt, wenn man, und das zeigt ja auch der Ökolandbau, wenn man auf Pestizide verzichten will, muss man sich alternative Methoden überlegen. Man muss striegeln, mechanisch die Unkräuter beseitigen beispielsweise. Man muss auch andere Sorten anpflanzen, die stabiler sind, die konkurrenzfähiger sind gegenüber Unkräutern. Und alles Maßnahmen, die natürlich entweder Kosten verursachen oder sogar direkt den Ertrag verringern. Was nicht zuletzt auch dadurch sich zeigt, dass die meisten Ökoflächen, insbesondere bei Getreide, so auch relativ gut verunkräutet noch sind, was gut ist für die Bienen, weil auch Nektarressourcen im Feld sind beispielsweise, aber schlecht für den Bauern, weil er beispielsweise im Winterweizen einfach nur noch bis zu der, sagen wir mal, die Hälfte des Ertrages einfährt von dem, was der konventionelle Bauer einfährt.
Genau, das ist das Problem, denke ich auch, dass die Landwirte zu wenig Geld für ihre Produkte bekommen. Und das kann man, glaube ich, auch nicht komplett durch EU-Fördergelder lösen, sondern da müssen wir als Menschen einfach bereit sein, mehr Geld für Essen auszugeben. Wir müssen da was verändern. Ökologische Probleme sind, denke ich, oft im Kern auch soziale Probleme. Und würden dann Landwirte mehr Geld für ihre Produkte bekommen, hätten sie auch, wären sie nicht so gezwungen, auch Herbizide, Pestizide zu verwenden, um eben viel Ertrag aus den Flächen zu bekommen.
Könnte dieses Problem nicht gelöst werden, wenn konventionelle Bauern auf eine ökologische Denkweise umsteigen würden?
Wenn man von konventionell auf ökologisch umsteigt, beim Winterweizen hier bei unseren Böden, verliert man ungefähr 50% des Ertrages. Was aber überkompensiert dadurch wird, dass der Ökolandbauer eine sehr viel bessere Vermarktungssituation hat. Also finanziell steht er sich nachher besser da als der konventionelle Bauer. Aber davon unberührt ist die Frage, ob man auf einen großen Schlag anbaut oder auf einen kleinen. Der kleine Schlaganbau hat genauso viel Artengewinne wie die Umwandlung von konventionell auf ökologisch. Das verweist auch darauf, dass ökologischer Anbau sicherlich grundsätzlich auch gut ist und sicherlich eine gute Tendenz, auch zum Beispiel den Pestizideinsatz zu minimieren, sagen wir mal. Es gibt ja hier auch Pflanzenschutzmitteleinsatz im ökologischen Landbau, der von Produkten, die als naturnah gelten. Aber es ist längst nicht alles. Es gibt viele Maßnahmen, zum Beispiel der Diversifizierung, die so unter dem Gesichtspunkt der Artenvielfalt mindestens genauso wichtig sind. Zum Beispiel, dass einfach die Fruchtfolgen vielfältiger werden und mehr Früchte angebaut werden, dass unsere Landschaften darüber bunter werden. Wenn man immer nur Weizen nach Weizen oder Mais nach Mais anbaut, soll man sich nicht wundern, wenn damit auch eine zunehmende Verarmung einhergeht. Also das spielt schon mal eine Rolle. Die Größe, hatte ich schon gesagt, spielt eine große Rolle. Also da gibt es viele Stellschrauben, die außerhalb des ökologischen Landbaus liegen und die man hier sehr wohl in Betracht ziehen muss.
Ich würde gerne auch mal auf dieses Querschnittsthema Sozialpolitik und Ökologie zu sprechen kommen. Das wurde ja ganz richtig gesagt vom Vertreter vom BUND, dass man das immer zusammendenken muss. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema Lebensmittelversorgung, Lebensmittelsicherheit eingehen. Also es ist ja derzeit so, dass über 30% der erzeugten Lebensmittel einfach weggeschmissen werden und davon über die Hälfte eben tatsächlich in Haushalten. Und ich finde mal diese Diskussion tatsächlich ein bisschen schräg, wenn dann gesagt wird, man darf auf gar keinen Fall Lebensmittel irgendwie teurer machen, weil die Leute dann ja irgendwie eingeschränkt werden in ihrer Freiheit. Gleichzeitig gibt es aber anscheinend eine Freiheit, dass man Lebensmittel wegwerfen darf. Ich finde, das zeigt eigentlich so ein bisschen die Denke, irgendwie was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und wenn man das dann damit in Verbindung setzt, dass diese Lebensmittel durch intensive Landwirtschaft irgendwie hergestellt werden, ökologische Schäden irgendwie verursachen, dann am Ende im Abfall landen, dann merkt man schon, dass das eigentlich so eigentlich nicht weitergehen kann.
Natürlich ist das ein wichtiger Punkt. Ein Umdenken ist nötig. Kann denn zu diesem Zeitpunkt auch schon von positiven Entwicklungen bezüglich des Konsumverhaltens beispielsweise gesprochen werden? Herr Lehmann, ist Ihnen aufgefallen, dass die Menschen an dieser und jener Stelle auf ihren ökologischen Fußabdruck achten und damit letztendlich auch das Insektensterben vermeiden können?
Ich glaube, gerade als Student ist das recht leicht zu sehen hier in Göttingen. Da gibt es einige Maßnahmen. Foodsharing, Essensverteiler, Too Good To Go. Da gibt es ja auch, dass man Restaurants das übrige Essen abnimmt für einen halben Preis. Ich möchte nicht aufrufen, Straftaten zu begehen, aber Containern halte ich für nicht schlecht. So rettet man auch Lebensmittel und das ist eine günstige Variante, an Essen ranzukommen. Und dann gibt es noch Angebote wie die Solawi, die solidarische Landwirtschaft. Das ist auch gut, da kann man als Bürger dann eben diesem Verein, das ist glaube ich ein Verein, monatlich Geld zahlen und kriegt dadurch monatlich immer den gleichen quasi Anteil an Ertrag, was sie dann eben gerade haben. Das sind alles Maßnahmen, die sind ziemlich sinnvoll und auch funktionieren ganz gut, aber eben noch im ziemlich kleinen Rahmen.
Kann die Stadt Göttingen allein denn überhaupt irgendwas für die Artenvielfalt bewirken? Ich meine, viele gehen ja auf den Göttinger Wochenmarkt und machen sich auch immer zu Gedanken darum, wie das letztendlich möglicherweise auf die Insekten zurückfällt. Aber kann Göttingen alleine wirklich schon irgendeine Art retten?
Also ich denke mal, das ist hier ja schon einige Male aufgekommen, dass eigentlich der Raum Göttingen, was Biodiversität angeht, sehr, sehr reich ist, gerade durch die zahlreichen Kalkmagerrasen. Und aus diesem Reichtum, da folgert meines Erachtens natürlich auch eine Verantwortung, diese Biodiversitätsgüter letztendlich auch zu erhalten. Dort wird schon einiges getan, aber man kann da natürlich mehr machen und da in der Lokalpolitik sicherlich auch noch einen stärkeren Fokus drauf legen.
Ich denke auch, gerade in Göttingen ist ein großes Bewusstsein dafür. Man sieht es ja auch zum Beispiel auch an den Ketten, auch überregionalen Ketten, die in Göttingen sind, wie zunehmend Bioprodukte eine Rolle spielen im Angebot. Die Tatsache, dass überhaupt im Verkauf eine Rolle spielt, dass der Konsument sich mehr und mehr interessiert dafür, wie die Produkte produziert wurden, bringt ja schon sehr viel in Trab.
Ja, und jetzt machen wir eine letzte musikalische Pause, um im Anschluss zu erfahren, welchen Beitrag konkret jeder Einzelne leisten kann, um die Insektenwelt zu schonen. Sie sind hier auf der Frequenz des Stadtradios Göttingen gelandet und hören die Sendung Eine Stunde, ein Thema, die sich heute mit dem Thema des Insektensterbens befasst. Nachdem wir nun gehört haben, in wie vielen Lebensbereichen Insekten für uns wichtig sind und was es für Schwierigkeiten beim Schutz der Artenvielfalt gibt, wollen wir nun wissen, was jeder Einzelne von uns tun kann, um das massenweise Sterben von Insekten zu verhindern oder zumindest einzudämmen. Herr Lehmann, wie genau kann ich mich jetzt engagieren?
Sich zu engagieren politisch in Vereinen, das ist so schon mal Grundlage. Da kann man schon mal drauf aufbauen. Wählen gehen, sowieso. Umweltbildung machen, Leuten davon erzählen, seinen Nachbarn erzählen, seinen Freunden erzählen, der Familie, den Kindern, den Eltern, wie auch immer. Das hilft schon mal. Die Leute müssen dafür ein Bewusstsein entwickeln. Das haben wir auch schon festgestellt. Ansonsten, ja, Konsumverhalten anpassen, so gut es geht. Ansonsten kann man eben auch, wenn man will, im Garten zu Hause was machen. Eben einen Haufen Dreck, also einen Haufen Erde machen oder eine Blühfläche.
Von Seiten der BSG, also nochmal zum Thema Pflegeeinsätze, die sind grundsätzlich öffentlich und wir werden eigentlich auch durch Ehrenamtliche getragen, die sich einfach einbringen wollen, konkreten Beitrag leisten wollen. Dieser praktische Naturschutz, der ist eigentlich sehr, sehr attraktiv, weil man hat eine Fläche, die über Jahre dann immer wieder gepflegt wird, wo zum Teil dann auch Exkursionen hin stattfinden, um die Ergebnisse dieser Biotoppflegearbeiten dann selber zu sehen. Und ich denke mal, darum geht es. Als Einzelperson kann man sehr wahrscheinlich nicht die Welt retten, aber auf so einer lokalen Ebene kann man durchaus schon was erreichen.
Ja, das waren ja schon sehr schöne, abschließende, appellierende Worte, vielleicht von Herrn Czarnecke auch nochmal.
Was vielleicht noch nicht erwähnt wurde, ist auch diese globale Verantwortung, die ich schon sehr zentral finde. Wir sind, was ja auch mehrfach angesprochen wurde, wir sind ja nicht weder in Göttingen noch in Deutschland unabhängig von allem anderen. Unser Wohlstand beruht auf dem ganzen Exportgeschehen, auf der Globalisierung. Und wenn wir da zum Beispiel extreme Einbrüche hätten, würde das unseren Wohlstand extrem minimieren. Das muss man im Blick behalten. Vielleicht muss man sogar noch mal mehr im Blick behalten, dass wir 800 Millionen Leute hungerleidend haben, teilweise katastrophale soziale Bedingungen in vielen Ländern dieser Welt, vor allen Dingen in Afrika oder in manchen Regionen von Afrika. Und man muss auch sehen, dass unsere Politik sich daran auch nicht unbeteiligt ist, ob das Rüstungsexporte anbelangt, ob das die Art und Weise, wie Entwicklungshilfepolitik betrieben wird oder die Art und Weise, wie auf billigste Art und Weise Importe von Lebensmitteln und anderen Produkten hier passieren, die eben ohne den nötigen sozialen und ökologischen Standards produziert wurden. Das sind alles Dinge, also lokal, global denken, lokal handeln, wie der Spruch heißt oder die Parole heißt, das ist sicherlich eine gute Sache.
Das war eine Stundensendung von Katja Spiegel zum Thema Insektensterben. Wir bedanken uns herzlich bei den Studiogästen Thea Czarnke von der Agrarökologie der Universität Göttingen, Fionn Pape von der Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen und Malte Lehmann vom BUND. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Redaktionell verantwortlich für die Sendung war Katja Spiegel.